Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo, Tobi.
Hallo, Thomas. Da hat er am Anfang ein wenig gestottert. Vielleicht schneide ich das auch mal weg. Mal sehen.
Ja, du warst eben so verzögert beim Klicken, beim Drücken des Aufnahmebuttons.
Ja, weiß auch nicht.
Ich zähle extra noch runter und dann höre ich kein Klicken, ja, wollte aber schon anfangen.
Ich bin doch so schüchtern und zurückhaltend, das weißt du doch.
Ja, das ist halt wieder die Frage, auf eins oder nach eins, ne? Also
das
auf null quasi, ja. Das ist halt immer so die Frage.
Mel Gibson und Danny Glover haben sich das auch immer gefragt. Das war auch so ein Running Gag.
Genau.
Ja. Komisch, die Folgen wurden dieses Jahr noch gar nicht auf Kabel 1 wiederholt. Also die Filme, nicht die Serie.
Wird das sonst? Oh, ich habe den falschen Stuhl übrigens, hast du gehört? Ich sitze hier noch auf meinem quietschenden Bürostuhl.
Ach du lieber Gott.
Ja, komm, live dabei, statt nur mittendrin, immer. Ich wechsle gerade mal noch auf einen nicht quietschenden Stuhl.
Okay.
Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier kein Cola-Glas umwerfe.
Ach du lieber Gott.
Aber du hast ja, vor der Aufnahme warst du ja schon live dabei, wie ich die Katze hier rausgeschmissen habe.
Ja, klar. Also heute wird das eine sehr stark improvisierte Sendung.
Wie heißt es schön? Willkommen im Sommerloch.
Im Sommerloch. Wir senden ja zumindest durch. Es gibt ja einige Podcast-Kollegen, die, sagen wir mal so, eine Pause einlegen. Ja,
die machen es schlauer. Ja.
Das ist richtig. Also urlaubstechnisch gesehen ist das auf jeden Fall schlau. Für den Algorithmus und für die Statistik ist das nicht so schlau. Aber okay.
Ja, wobei, wir hatten unseren Urlaub ja schon.
Ich nicht.
Ich sage ja, also, Entschuldigung, nicht wir, du und ich, sondern wir, ich und meine Frau.
Das ist korrekt. Ja. Ich leider noch nicht.
Ja.
Das letzte Mal Urlaub habe ich vor zig Jahren gemacht. Das ist auch schon sehr, 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 sehr lange her.
Ja, das ist wieder dieses Los der Selbstständigen und das ständige Jammern. Ja.
Ja, du weißt doch, die Selbstständigen und die Landwirte, die jammern immer.
Im Grund zum Jammern gibt es immer, ne?
Ja, man muss nur lange noch suchen, dann findet man auch was zum Jammern, da hast du recht. Mhm. So ist das.
Apropos,
ja?
Nachdem wir unseren Smalltalk und die Begrüßung jetzt hiermit abgeschlossen haben.
Ach, das hast du jetzt so festgelegt, dass wir das abgeschlossen haben, okay. Auch nicht schlecht.
Zur Abwechslung übernehme ich dann jetzt gerade mal das Ruder.
Du führst durch das Sendungsdokument, was ich vorbereitet habe, auch nicht schlecht.
Du kannst es gerne übernehmen, nur bevor wir ja wieder, wie gesagt, irgendwie das Sommerloch noch auffüllen, das können wir noch während der Sendung machen. Weil du hast ja so viel Mühe wieder gegeben, zusammenzusuchen.
Oh, wie ein Schleimer, ja.
Bevor wir da nämlich das irgendwie alles unter den Tisch fallen lassen, weil ansonsten könnte man spontan auch noch über ein paar andere Sachen sprechen.
Wenn sie gehaltvoll sind und zum Sendungsinhalt beitragen,
nein,
gerne.
Nein.
Nur. Nichts Gehaltvolles, okay.
Ja. Genau. Was hast du denn hier?
Was hast du denn hier, ja? Wir haben nochmal einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Die Dame von Logitech, besser gesagt die Presseabteilung, hat sich dazu nochmal geäußert. Wir hatten ja letzte Woche über das große Interview von der Geschäftsführerin oder der neuen Geschäftsführerin von Logitech gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass die so kurz dabei ist. Das waren ja, glaube ich, erst 6 Monate, wo sie an Bord ist. Und nur zum Hintergrund, sie war damals, oder bevor sie bei Logitech war, war sie bei Unilever und bei Procter & Gamble. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Historie anschaut und mal so ein paar Artikel durchliest und so ein paar andere Interviews durchliest, die sie gegeben hat, dann natürlich auch zu dem damaligen Arbeitgeber, wie ich eben schon sagte, Unilever und Co., dann ist sie eine Dame, sagen wir es mal ganz vorsichtig, die sehr zu unüberlegten und nicht strategischen Aussagen neigt. Also sie hat das, positiv würde man es sagen, sie hat das das Herz auf der Zunge, würde man sagen. Aber wie gesagt, das ist wohl bei ihr leider so eine Charaktereigenschaft, dass sie sehr schnell und unüberlegt irgendwelche Statements von sich gibt. Und so konnte man das auch mit der Maus einstufen, zumindest wenn man sich die Stellungnahme von Logitech anschaut oder durchliest, die ja dann offiziell nochmal rausgegeben worden ist. Da hieß es, es sei ein praxisfernes Gedankenspiel. Mhm. Gut, das war so die Aussage, das war so der Satz, den man da rausziehen konnte aus der Aussage. Aber dafür klang das schon alles sehr konkret, finde ich. Dafür, dass es nur so ein praxisfernes Gedankenspiel
war. Ja, wir haben ja generell im Bereich Service schon drüber gesprochen, auch hier mit dem Wachstum, auch gerade bei den Umsatzzahlen von Apple oder bei den Quartalzahlen von Apple. Ja, es ist ein wachsender Markt. Viele versuchen sich da halt ein Stück auch vom Kuchen abzuschneiden. Auch, wie gesagt, da in den Branchen ist natürlich die Überlegung groß da, wie können wir halt generell dafür sorgen, dass stetig ein bestimmter oder bestimmte Einnahmen einfach automatisiert halt eintreffen. Das ist auch meiner Meinung nach eine berechtigte Überlegung, inwieweit es halt Sinn macht. Ist eine ganz andere Frage, was umgesetzt wird, was angeboten wird, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Das sind ja immer so die Fragen und da muss man halt dann das richtige Produkt finden, ja. Und wie gesagt, dass man sich da Überlegungen macht, gar kein Thema, ja. Auch Logitech muss gucken, ja, wenn sie in dem Bereich halt tätig werden wollen, was bietet sich für ihren Bereich halt an. Ob das, wie gesagt, dieses Gedankenspiel jetzt wirklich die finale Lösung ist, eine andere Sache. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es durchaus im Interesse war, auch mal zu gucken, wie reagiert die Kundschaft über oder generell der Markt oder auch oder wie ist die Resonanz zu dem Thema.
Ja.
Ob man das, wie gesagt, jetzt so konkret, wie es da ja war, beziehungsweise was heißt konkret, aber ob man es jetzt so unbedingt hat ansprechen oder streuen müssen, ist eine andere Frage. Das hätte man bestimmt geschickter machen können. Auch jetzt mit der Stellungnahme, die Logitech gegeben hat, hätte ich vielleicht 2-3 Sätze anders formuliert, aber das ist, müssen die ja selbst wissen. Ja, die haben Leute, die werden dafür bezahlt.
Ja.
Wenn die das so machen wollen, dann sollen sie das so machen. Wie gesagt, ich halte es für legitim, dass sich die Leute oder dass sich die Firmen halt diese Gedenken machen, weil es ist einfach mit einem Markt, der aktuell, wie gesagt, am Wachsen ist und der, egal wie wir dazu stehen, ja, definitiv mit oder nicht mehr verschwinden wird, sondern wie gesagt nach wie vor am Wachsen ist. Und es wird halt für den Endverbraucher wird's halt schwierig.
Ja.
Weil wo willst du oder wo ziehst du die Grenze für dich halt persönlich? Was bist du bereit im Monat auch für solche Abos halt auszugeben? Was macht für dich Sinn? Ja, und wo hast du eine Schmerzgrenze erreicht? Wir haben das ja damals gesehen, ja, wo uns das Blau vom Himmel versprochen wurde, was jetzt Kabel und verbundene Kosten damit betrifft, ja, und Streaming Services sind die Lösung und du machst halt à la carte und was weiß ich was. Ja, und mittlerweile bist du da auch schon wieder auf Preisniveaus, gerade, sagen wir mal, gerade in den Staaten erreichst du da mit wieder Kosten pro Monat, ja, wo du dich fragst, ja, mein Gott, der Kabelanbieter früher war vielleicht doch nicht die schlechteste Lösung, ja. beziehungsweise so viel teurer als das, was ich jetzt für alle Pakete bezahle. Deswegen, man muss da halt aufpassen, weil irgendwo, ja, selbst wenn du ein wirklich geiles Angebot hast, ist es im Budget des Kunden überhaupt noch drin, wenn er halt, weil andere schneller waren, schon so viel Abos am Laufen hat und sein Budget da einfach aufgebraucht ist, ja. Oder der Wille halt einfach nicht mehr da ist, noch weitere abzuschließen. Und wenn man mal überlegt, das ist ja auch schon eine Idee, die auch gerade in der Automobilbranche seit Jahren diskutiert wird und wo der ein oder andere Autohersteller ja auch schon seinen Fuß mal so ganz vorsichtig oder die Hand mal ausgestreckt hat und da so den Markt getestet hat und da auch mal so Sachen gestreut hat, ja, um mal zu gucken, wie die Resonanz ist. Und wir dann auch wieder hören, gerade im Elektrosegment, ja, was da softwaretechnisch gerade alles vor allem geht, ja, wenn man hört, ja, und dass ein Auto mittlerweile wie ein Smartphone halt auch Updates und so bekommt, beziehungsweise Funktionen dann per Software noch freigeschaltet werden können, wo wir zuletzt auch über, Rivian gesprochen hatten mit dem Modell in Bezug auf zum Beispiel ja dann auch Musik beziehungsweise Zusatzfunktionen im Auto, um halt deine Abo-Dienste dann im Auto auch nutzen zu können. Andere Hersteller, die auf Ideen kam, eine Sitzheizung.
Ich wollte es gerade ansprechen, ja.
Ja, ja, ein Abo-Modell für eine Sitzheizung einzuführen. Beziehungsweise, wo du auch Hersteller hast, die sagen, die ersten 2 Jahre ist alles drin und danach kommen halt die Kosten. Oder die sagen, ein Auto wird im Schnitt von einem oder vom ersten Fahrzeughalter bis maximal 4 Jahre oder 5 Jahre gehalten und danach werden halt Abo-Gebühren fällig, also im Second-Hand-Market quasi, wo und das, wie gesagt, kann ich auch verstehen, wo der Hersteller ja nichts, also am Gebrauchtwagenmarkt verdient der Hersteller in der Regel nichts, bis auf die Ersatzteile, die halt fällig werden. Aber Neuwagengeschäft findet da ja nicht statt. Der dann auf diese Art und Weise, wie gesagt, über diese Modelle dann halt für regelmäßiges, also für regelmäßigen Umsatz über die Ersatzteile hinaus halt was machen will, kann ich auch verstehen. Es wird halt nur schwierig, wie gesagt, das dem Endverbraucher auch noch
irgendwo. Es ist dann immer so ein bisschen makaber, wenn die Sitzheizung hardwaretechnisch vorhanden ist und sie dann halt nur freigeschaltet wird. Da wird es dann so ein bisschen schwierig, das zu verargumentieren. Das ist das in meinen Augen das Problem.
Es wird schwierig, wie gesagt, ich bin da ganz auf der, oder ich verstehe es, warum ein Autohersteller das macht, beziehungsweise, wenn du allein mal über den Scale guckst, alle Autos haben die Ausstattung, was das im Einkauf für die Teile schon mal bedeutet, vor allem für den Produktionsablauf. Du hast einen standardisierten, wie gesagt, Produktionsablauf, musst da nicht gucken, hast da nicht die Folge. Also du kannst da auch pro Fahrzeug, gerade was die Montage betrifft, definitiv im Vorfeld auch schon sparen, wenn du alles reinstopfst und dann zusätzlich, wie gesagt, über das Freischalten dann quasi die Aufpreisliste halt regelst oder halt die
Funktion, die Features, genau.
Ja, dass du das dann halt so machst, wie gesagt, kann ich verstehen. Problematisch wird's halt, wenn du wirklich sagst, die sind halt die ersten 4 Jahre mit drin und danach kostet halt's Geld, weil in der Zwischenzeit kann das Ding schon den zweiten oder dritten Besitzer erreicht haben. Der hat das mit dem Feature im Prinzip gekauft, ja, hat sich hoffentlich mit dem Thema beschäftigt oder auch nicht, wird hoffentlich von dem Verkäufer darauf hingewiesen oder auch nicht. Ja, da sind wir ja auch mal so, wer macht das denn schon von sich aus? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich will da noch nicht mal böse Absicht unterstellen, ja. Weil für mich war es im Kauf ja mit drin.
Ja.
Von daher, wie gesagt, ich will da nicht unbedingt böse Absicht unterstellen, aber das sind so Sachen, die finde ich halt schwer zu vermitteln. Das ist leider eine Sache, die uns definitiv noch länger verfolgen wird. Gerade je mehr Autos Technik und vor allem diese Technik enthalten und gerade in dem Bereich von der Kundschaft teilweise erwartet wird, dass ein Auto halt regelmäßig auch Updates bekommt, dass an der Software gearbeitet wird, dass Verbesserungen kommen, dass in Zukunft ein Auto, zumindest mal die Software, so mitwächst, dass Dienste, die auch neu auf den Markt kommen, eventuell in mein Fahrzeug integriert werden über Software-Updates. Weil die Technik ist ja da. Ja, es ist ja im Prinzip nur ein Software-Ding. Ja. Die Sachen, die wir quasi über Smartphones ja jetzt auch oder Computer ja auch gesehen haben, ja, neue Software, wie gesagt, neues OS, Peng, ja, neue Funktionen etc. Das wird teilweise heute ja auch gerade bei den modernen Fahrzeugen auch schon erwartet. Da wird gerade auch im Bereich zum Beispiel VW ist ein großes Fragezeichen oder Unverständnis auch für Käufer da, wo es dann heißt, ja, die Softwareversion, sorry, aber dein Auto, wir können zwar, oder wir haben zwar, hier ist es ein modernes Auto, aber ja, wir können da die und die Software nicht installieren. Oder die und die Features kommen nicht zu deinem Auto. Ja, das sind halt so Sachen, die sind halt sehr schwer zu vermitteln.
Ja, das ist richtig. Gut, irgendwann hast du mal eine Grenze, wenn die Prozessoren, irgendwann, wenn die Rechner nicht mehr mitkommen mit den ganzen Software-Aktualisierungen oder mit der Modernisierung der Software, dann ist der Rechner oder die CPU oder der SoC, der verbaut ist, am Limit. Das hatten wir ja bei Tesla, das Problem vor ein paar Jahren, dass dann irgendwie die alten Modelle dann irgendwann nicht mehr nachgekommen sind, dass die Intel-Chips halt am Limit gewesen sind, ja. Aber das passiert dann halt bei allen Automarken irgendwann, dass die Hardware
Das ist veraltet. Halt auch nochmal so ein Fall, weil wir halt jetzt relativ neu erst in dieser Ära sind.
Ja.
Das ist halt jetzt die Sache wie mit den Smartphones auch, ja, mit der Garantie, gerade bei den Premium-Herstellern halt mit der Abfehl oder mit dem Erhalt von OS und Sicherheitsupdates. Das ist halt eine Sache, die muss ich beim Auto jetzt erstmal einfinden. Und wenn man mal guckt, bisher, ja, so eine Lebenszeit vom Auto, wie gesagt, jetzt über die diversen Besitzer hinweg, ist natürlich auch nicht ohne. Ja, gerade wenn man mal auch mal in Bezug auf Nachhaltigkeit denkt, ein Auto sollte ja auch möglichst lange genutzt werden, ob es jetzt, wie gesagt, der Erstbesitzer ist oder ob das der Vierte oder der Fünftbesitzer ist, spielt ja keine Rolle, ja. Das sollte entsprechend lange genutzt werden können. Diskussionen über, gerade bei den Elektrofahrzeugen, Batterie mal außen vor, so eine Batterie hält seine Zeit, die kann ins Recycling gehen, da wird's auch günstigere Alternativen in Zukunft geben, was jetzt Instandsetzung oder Austausch betrifft. Da brauchen wir, wie gesagt, da sind wir noch ganz am Anfang der Entwicklung, ja. Das wird sich noch finden. Hm. Aber wie lange wird so ein Auto genutzt? Wie lange wirst du Software-Updates bekommen können? Und wenn es auch nur Bugfixes sind.
Oder Sicherheitsupdates letztendlich. Bugfixes, ja, Sicherheitsupdates, kann man zusammenfassen, ist ja mehr oder weniger eine Kategorie, ist ja richtig.
Genau, weil wenn wir mal gucken, was für oder wie komplex die Software mittlerweile geworden ist, was du da an Computern, und zwar nicht nur einen, sondern was du da jetzt an Technik im Fahrzeug einfach hast, da kann sich auch mal irgendwo, oder da wird sich irgendwo auch ein Fehler einschleichen. Und da ist halt die Frage, wie gesagt, diesen Zeitraum, wie lange kannst du da halt drauf vertrauen, dass dein Auto auch softwaretechnisch betreut wird, das muss ich halt alles noch finden, ja. Und da muss ich ehrlich sagen, trotz der Investition von VW in Rivian tue ich mir dabei deutschen Autoherstellern ein bisschen schwer mit, wie sie das in Zukunft gelöst kriegen. Generell das Thema Software.
Ja.
Also es hat momentan jeder Autobauer in dem Bereich Probleme.
Ja.
Da braucht man sich nichts vormachen, weil das halt noch relativ jung ist. Manche haben ein bisschen mehr Vorsprung, ja, weil sie generell in dem Thema ja oder mit dem Thema einfach groß geworden sind oder eingestiegen sind. Aber ja, das ist denke ich mal, mit eine der größeren Baustellen die nächsten Jahre, definitiv. Was da das Thema Software generell, wie wird es mitwachsen, wie wird halt die Entwicklung aussehen? Ja, das ist halt nochmal ein sehr, sehr großes Thema. Und ich, wie gesagt, nach dem, was man die letzten Jahre auch von deutschen Autobauern gehört hat, ist das da auf jeden Fall, denke ich mal, ein Thema, was durchaus Bauchschmerzen machen kann. Und wo ja VW gezeigt hat, dass sie da durchaus bereit sind, auch mal in einen Wettbewerber im Prinzip, auch wenn er eine recht kleine Nummer ist, ja, es ist ja trotzdem ein anderer Autohersteller, da halt investiert, um da Zugang halt zu Software zu erhalten.
Ja, klar. Immerhin versuchen sie so dementsprechend eine Lösung zu finden. Also ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht, das wird sich zeigen, aber es ist ein Ansatz.
Oh, gerade aktuell wird ja sehr viel gelobt, was Rivian betrifft, die Software, und auch wie vor allem wie die Entwicklung halt voranschreitet. Wie gesagt, ob das Geschäftsmodell das Richtige ist, mal dahingestellt. Die Software wird ja durchaus gelobt. Ja, ich habe es, okay, klar, kannst du auch immer sagen, Rivian-Kunden, nochmal ein anderes Thema, wer meckert schon über die Anschaffung oder über das viele Geld, was er ausgegeben hat. Aber da wird ja durchaus gelobt, ja, in den Medien. Von daher denke ich mal, nicht unbedingt in den falschen Hersteller investiert. Man kann mal gespannt sein, wie halt die Umsetzung oder die Adaptierung halt an die eigene Fahrzeugflotte aussieht. Wo wird es zuerst aufschlagen, in welchem Umfang wird es aufschlagen, welche Funktionen werden kommen. Das müssen wir mal abwarten. Aber es hätte können wahrscheinlich schlimmer ausgehen. Vor allem hätte es schlimmer ausgehen können, denke ich, für VW, wenn sie noch das Thema noch länger ausgesetzt hätten oder versucht hätten, das aus eigener Kraft zu lösen.
Ja. Ja. Ja, so sehe ich das auch.
Ja. So, sind wir von Logitech auch wieder auf die deutsche Automobilindustrie mal kurz umgeschwenkt. Aber ja. Wie gesagt, das ist ein Kuchen, von dem sich, denke ich mal, immer mehr Leute viel versprechen, ja, und wir das auch, mein Gott, aus so vielen Branchen sehen werden. Ich denke, das Thema wird, auch weil es Vorteile für den, wie gesagt, für uns als Kunden ja auch bietet, ja, es ist ja nicht so, dass sie alle böse sind und uns da irgendwas verkaufen wollen, was ja für uns auch keinen Nutzen bringt. Mhm. Es gibt ja durchaus Angebote, die auch uns als Kunden Nutzen bringen. Mhm. Von daher, wie gesagt, es wird ein paar Fehlzündungen geben auf dem Weg dahin, ja. Aber ja, das wird uns auf jeden Fall noch lange, lange, lange verfolgen, das Thema. Und zwar, wie gesagt, nicht nur unbedingt jetzt in den traditionellen Bereichen, sondern in einigen anderen auch noch.
Das ist so.
Inwieweit einem das gefällt, ist die andere Frage. Weil gerade auch wir ja eigentlich groß geworden sind. Ja, du gibst zum Beispiel für Software einen Betrag X aus und dann hast du die Software. Und dann kommt irgendwann der nächste Major Release und dann kannst du überlegen, bringt dir die Funktion was, du kaufst dir es oder nicht. Mhm. Ja, das ist halt noch eine andere Zeit gewesen, ja.
Ja, das ist halt sehr, sehr schwierig, sich an diese Zeiten zu gewöhnen oder weil, wie ich eben schon sagte, du hast halt nur ein gewisses Budget zur Verfügung, ja, genau, für die ganze Geschichte. Du musst dir ganz gut überlegen, wo stellst du dich, wie stellst du dich auf und wo investierst du dich softwaretechnisch? Oder ne, wo verteilst du den Kuchen, den du zur Verfügung hast? Und der Kuchen ist endlich. Jedenfalls für den normalen Otto-Normalverbraucher ist der Kuchen endlich, den er verteilen kann. Und das ist nun mal so. Und das macht mir halt Bauchschmerzen, weil wenn jetzt alle irgendwann mit ihrer Software oder die meisten auf ein Abo-Modell umschwenken, dann kannst du deine ganzen Daily Tools, deine ganzen Utilities gar nicht mehr abonnieren, weil dein endlicher Kuchen längst verteilt ist. Und das ist das, wo ich ein großes Problem drin sehe. Deswegen versuche ich auch so viel wie möglich Alternativen zu finden oder dementsprechend keine Abo-Software zu verwenden. Ja. So ja, ist das.
Vollkommen verständlich. Ja.
Ja. Jo.
Vor allem muss man ja auch aufpassen, gerade, und ich denke mal, die Musikbranche hat es ja eindeutig gezeigt, inwieweit man sein Produkt, was man hat, beim Kunden auch eine falsche Erwartungshaltung einfach machen kann. Und das ist, denke ich mal, das größte Problem, was diese Streaming-Dienste verursacht haben, ist dieses Nicht-Wahrnehmen unbedingt an Wert, den man bekommt für das, was man im Monat bezahlt. Weil wenn du mal guckst, so ein Musik, also mal egal welcher Streaming-Dienst, was du für den kleinen Betrag, den du im Monat bezahlst, an Inhalt bekommst oder an Content einfach bekommst, steht nicht unbedingt im Verhältnis zu dem, was du im Monat bezahlst. Weil für einen Zehner im Monat den vollen Zugriff auf so eine Musikbibliothek, zum Beispiel bei Musikstreaming-Diensten, ja, da muss man sich nicht wundern, dass bei den meisten Künstlern nichts ankommt. Das ist genauso, korrekt, wenn du zum Aldi gehst oder zum Discounter generell gehst und da für 99 Cent dir Kilo, Schnitzel holst, ja. Und wie gesagt, aber alles hinten dran an Kette, ja, sei es von demjenigen, der in der Fabrik das Schnitzel zuschneidet, beziehungsweise wie die Tiere halt groß werden, dass es da halt nicht passt. Und wie gesagt, bei den Streamingdiensten, dass da beim Künstler oder bei den meisten Künstlern halt nichts ankommt. Ja. Es gibt ja die Großen und die verdienen ihr Geld.
Ja.
Nicht in dem Verhältnis wie mit CD-Verkäufen vielleicht, aber die trotzdem unterm Strich mehr rauskriegen als irgendein kleiner Künstler auf einer Streaming-Plattform. Und wie gesagt, dass da generell Firmen nichts draus gelernt haben und dasselbe Problem jetzt auch gerade mit den Videostreaming-Diensten nochmal passiert ist, das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe.
Ja. Das ist aber Musikstreaming, nochmal auf das Thema zurückzukommen, auch so ein Leib- und Magenthema von mir, wo ich nur mit Kopfschütteln das Ganze beobachte. Das ist ja nicht nur, dass die Kleineren nichts verdienen, sondern auch schon die relativ Großen kaum was verdienen. Ich habe letztens so eine schöne lange Dokumentation gesehen über diese ganze Streaming-Geschichte. Selbst die deutschen großen Künstler wie jetzt Grönemeyer oder Westernhagen, die verdienen kaum was mit Streaming-Inhalten. Das ist gegenüber früher, wo sie wirklich CDs verkauft haben, also Tonträger, physische Tonträger verkauft haben, ist das ein Bruchteil dessen, was sie letztendlich damit einspielen und verdienen. Da gibt's ganz wenige, die ordentlich da verdienen. Taylor Swift zum Beispiel, das ist natürlich das Paradebeispiel. Es ist eines der wenigen großen Künstler, die da ordentlich auch über Streaming was einspielt. Alles andere ist mehr oder weniger unter ferner Liefen. Ja, das ist,
und da ist halt auch wieder das Problem, die Großen, alle verhältnismäßig gesehen, können oder bekommen da auch vom Kuchen was ab.
Und die der macht sie Masse bei denen, weil die auch wahnsinnig viele Plays haben.
Ja, weil ne? Genau. Das ist halt aber wie gesagt, das sind halt wieder die Großen und die Bekannten, ja. Und alles andere fällt halt runter. Das ist immer dieses eine Prozent, was dann hier 70% oder mehr vom Kuchen bekommt. Und das ist halt.
Liegt natürlich auch daran, es ist eine internationale Künstlerin, die wird weltweit gespielt. Grönemeyer in Westernhagen ist halt deutschsprachig. Natürlich kann man sagen, die haben auch ein paar englischsprachige Alben gemacht, aber das ist ja irrelevant, weil das waren 2-3 Alben und die haben international keine Rolle gespielt. Und das ist halt deutschsprachige Musik und da hat man natürlich nicht die Abspielraten, die Plays, die man bei Taylor Swift hat, weil die halt international gespielt wird, ist halt eine englischsprachige Künstlerin. Ne? Oder die Musik ist englischsprachig. Ne? Das ist das Problem oder auch nicht Problem. Ne?
Ja, deswegen, also klar kann man sagen, für mich als Kunden ist es ja nice, ja. Wie gesagt, gibt es einen Zehner im Monat aus. Oder keine Ahnung, 12, 14, je nach Anbieter und was du dann ja auch an Funktionen haben willst, ist es nice, ja, den Zugriff halt auf den Katalog zu haben, auch wenn ich es nicht besitze, aber ich kann ja, solange ich das Abo habe, im Prinzip alles ständig hören. Aber ja, wie gesagt, man muss sich schon bewusst sein, wie wenig da bei den einzelnen Künstlern halt auch wirklich ankommt. Ja,
aber ganz früher, zu unseren Zeiten, zumindest wenn ich aus meiner Vergangenheit, aus meiner Jugend heraus spreche oder mich an die ganze Zeit erinnere, hat man sich auch ganz anders mit Musik und den Künstlern auseinandergesetzt. Da hat man sich die CD gekauft, das waren Konzeptalben zum größten Teil, also von den Künstlern, die ich verfolgt habe, dann hat man sich überlegt, was will der Künstler mir damit sagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Unabhängig mal vom Musikgeschmack. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass wir früher im Monat mehr Geld für Musik ausgegeben haben als heute.
Weil die Tonträger natürlich auch teurer waren, logischerweise.
Nee, weil du auch, wie gesagt, wenn du 2-3 Alben haben wolltest, bist du mindestens mal ein 10er pro CD los gewesen.
Teilweise noch mehr, also komplett.
Ja, ich sag aber, mindestens ein 10er bist du los gewesen.
Ja, klar.
Also hast du bei 4 CDs im Monat hast du schon mal das Vierfache ausgegeben von dem, was du heute für einen Streamingdienst ausgibst. Und klar kannst du sagen, hast du aber die CDs, du hast, wie gesagt, den Künstler dann eventuell auch mehr supported und Kram. Aber heute kriege ich alles halt, wie gesagt, für diesen einen Betrag im Monat im Abo. Klar, ich habe nicht die CD, ja, wobei ich auch die CD gar nicht mehr ins Regal stellen wollte. Ja. Ich bin froh, dass ich das auch nicht mehr habe. Mhm. Aber das ist ja noch, also für mich, noch ein Vorteil mehr für weniger Geld.
Ja, also, aber man hat, also ich habe jetzt nicht jeden Monat mir 3 oder 4 CDs gekauft. Das habe ich jetzt gar nicht so gemacht. Es gab teilweise Monate, da habe ich mir jetzt gar keine CD gekauft. Es gab dann wieder Monate, da habe ich mir vielleicht 5, 6 gekauft, je nachdem, was rausgekommen ist, etc. Aber
ich habe mir Alben doppelt und dreifach gekauft, je nachdem, welcher Remaster oder neue Issue oder Neuaufnahme gekommen ist, habe ich teilweise von einem Album, ich hatte es dann nicht nur auf Vinyl, ja, gerade weil später die Veröffentlichung auf CD dann dazu kam, dann hatte ich ein Album vielleicht 4-mal. Ja. Mhm. Also deswegen, ich habe früher wesentlich mehr Geld ausgegeben. Und ich denke, wie gesagt, nach wie vor denke ich, dass das Problem ist, dass die Musikindustrie damals einen Riesenfehler gemacht hat und da heute noch davon verfolgt wird. Und wie gesagt, andere Streamingdienste, die halt danach neu kamen, es im Prinzip oder daraus im Prinzip nichts gelernt haben, weil klar, der eine Anbieter und Spotify muss man sagen, war ja mit einer der ersten beziehungsweise der erfolgreichste Dienst über die das Angebot, was sie einfach hatten damals, oder den Einstieg, den sie auch in den Markt hatten, die einfach da ja die Messlatte gesetzt haben. Und wie gesagt, du kannst ja nicht kommen und einen Streamingdienst für 30 verkaufen wollen, wenn Spotify noch ein kostenloses Angebot hat, ja. Wie soll das funktionieren?
Ja, ja kein, klar.
Keiner würde einen Abo-Dienst abschließen, ja, wo er wesentlich mehr bezahlt als bei dem Wettbewerb jetzt, ja. Und das ist,
ja. Das Konsumieren.
Halt nicht mehr raus.
Das Konsumieren und Auseinandersetzen mit der Musik hat sich halt ganz stark verändert. Ja, das ist halt so. Allein wenn man sich die Länge der Musikstücke anschaut gegenüber früher und heute. Es ist alles sehr oberflächlich geworden. Es ist alles sehr...
Oh, da gab es jetzt ein sehr schönes Meme, gerade weil du vorhin Taylor Swift angesprochen hast, wo ja auch jetzt wieder rumging, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Saison es ist, aber anscheinend ist ja auch ein bisschen länger als normalerweise üblich. Ja, wo dann, das kann nur Taylor machen, ja, und dann so, what the fuck, ja, wo dann gleich die Reaktion im Netz kam, ja, aber guck dir mal hier die und die, war, wie gesagt, die Jugend, ja, wer kennt dann bitte noch die ganzen alten Alben, ja, oder auch Konzeptalben oder ja. Auch das ganz abgefahrene und abgespacete Zeugs, ja, wo du dann hier über 45 Minuten einen Track hast oder so, ja, von Künstlern, die heute sowieso kein Schwein mehr kennt, ja, aber das ist jetzt nichts Neues, was hier auch nur, wie gesagt, in dem Fall halt Taylor machen konnte, ja, sondern das.
Ja.
Dieser Schuh ist so alt wie Musik generell, ja.
Ja, ich verstehe auch den ganzen Hype um Taylor Swift nicht, ganz ehrlich. Verstehe es nicht.
Doch.
Ich weiß es nicht, weil es da so catchy
kann ich
ist
gut
oder.
Verstehen.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt werden einige Swifties wahrscheinlich vom Stuhl fallen. Ich hatte eine Pressekarte für Gelsenkirchen und habe sie verfallen lassen.
Also,
ja.
Ja, okay, wie gesagt, wenn man jetzt nicht mit der Künstlerin oder mit der Musik generell was anfangen kann, okay. Ich hätte gesagt, ich bin jetzt auch kein Swift-Fan, ja, davon mal abgesehen. Ich kann die Musik hören, ja, teilweise zwei, drei Sachen gefallen mir auch richtig gut. Ich hätte mir wahrscheinlich das alleine aus Spaß und der Freude gegeben.
Ja.
Um mal zu gucken, wie das halt live vor Ort abgeht, ja.
Ja.
Aber, ja klar, wie gesagt, wenn man damit nichts anfangen kann, ja.
Ja, die Karte war leider auch nicht übertragbar. Man konnte sie leider nicht übertragen, die Karte. Das ist ja klar, weil die wollten natürlich sicherstellen, dass der hingeht, der auch das bekommen hat und nicht, dass er das Ding noch versilbert, weil durchaus hätte man das gut verkaufen können, das Ganze. Aber die war halt leider auf meine Person zugeschnitten. Das war das Problem. Oder besser gesagt, das ist auch gut so, dass es so ist, dass mit Pressekarten kein Missbrauch getrieben wird. Kann ich ja nachvollziehen. Aber es war mir einfach, auch nach Gelsenkirchen zu fahren, war mir einfach zu weit und aus dem Ruhrgebiet. Die Straßen sind immer dicht, ist alles so verstopft und nee, muss ich nicht haben.
Hättest fliegen können?
Das wäre ja noch umständlicher gewesen. Hätte ich erst nach Hannover fahren müssen und um Gottes Willen.
Und dann ja, klar, vor allem der international bekannte Flughafen in Gelsenkirchen, ne?
So sieht's aus.
Ja.
Ich glaube, der nächste wäre dann Dortmund gewesen. Dortmund hat einen Airport, aber ob Dortmund und Hannover eine Verbindung haben, das bezweifle ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber gut.
Jetzt sind wir sogar bei Taylor Swift noch gelandet.
Ja, wir machen das
Hättest
Sommerloch.
Du das am Anfang der Sendung erwischt?
Erwischt nicht, aber ich hab's
nicht gedacht.
Ja, keine Ahnung. Bei uns ist alles möglich. Ne?
Das wirst du mal.
Und wenn man sich anschaut, wie sich Taylor Swift entwickelt hat, von einer Country-Sängerin zu einer weltweit popkulturell gehypten Person, hätte man vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht.
Nein. Hättest du jemals gedacht, wie Taylor Swift sag ich schon, wie Miley Cyrus abgeht?
Von der hört man im Moment aber nicht so viel, ne, ehrlicherweise.
Da ist es wesentlich ruhiger geworden, ja, sie hatte zuletzt auch wieder ein Interview, wo es halt auch um dieses Thema ging, aber auch die, wie gesagt, es gibt manche Künstler, wo die Entwicklung, also interessant verläuft, sagen wir es mal so, ja.
Ja.
Da gibt's ja noch ganz andere Beispiele, aber klar, Taylor hat, denke ich mal, mit ihrer Entscheidung damals, dieses Album zu veröffentlichen, alles richtig gemacht, ja.
Klar. Die weiß, wie man es macht. Gut.
So, vielleicht sollten wir mal
weitermachen.
Die Kurve wieder finden irgendwie.
Ja, 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 mein Gott. Ich sagte eben gerade, die weiß, wie man es macht. Apple wusste es im Jahre 2015 bis zum Jahre 2019
nicht so
richtig, wie man es macht, was die Tastaturqualität anbelangt. Da hatten sie ja die Butterfly-Tastatur am Start. Mhm. Und mir war das gar nicht bewusst, dass das schon 2015 war, wo die erste Butterfly-Tastatur rausgekommen ist. Mein Gott, ist das lange her. Das sind ja 9 Jahre. Wir sind im Jahr 2024. Wahnsinn. Zumindest kam da das erste Gerät mit der Butterfly-Tastatur raus. Und ungefähr genauso lang gingen die Klagen, die Apple dementsprechend am Hals gehabt hat oder mehr oder weniger immer noch am Hals hat. Und jetzt, 9 Jahre später, beginnen die Auszahlungen, die Schadensersatz-Auszahlungen. Und die bewegen sich zwischen 50 und 395 US-Dollar, je nachdem, wie oft das Gerät bei Apple war und wie oft das Gerät repariert worden ist oder, sagen wir mal so, der Versuch stattgefunden hat, das Gerät zu reparieren. Es gab ja da wirklich Kunden, die hatten mehrmals das Pech, dass die Tastaturen kaputt gegangen sind. Es gab dann ja auch noch eine zweite Revision der Butterfly-Tastaturen zwischendrin. Die wurden dann auch nochmal, sagen wir mal, zwischen den Jahren, zwischen 2015 und 2019 überarbeitet. Also die erste Generation war ja ganz schlimm und dann gab es so eine mittlere Generation, die schon etwas besser war. Und dann hat ja 2019 das Ganze Gott sei Dank ein Ende gefunden und dann sind sie ja wieder zurückgegangen zu der Scissor-Technologie, zu der Scheren-Tastatur und mittlerweile ist das Problem ja Gott sei Dank Geschichte. Ja, aber 395 US-Dollar ist jetzt auch nicht die Welt dafür, dass man wirklich sehr, sehr viel Stress damit hat oder hatte, im Maximalfall 395 US-Dollar. Das ist ja auch.
Also wenn du einer derjenigen bist, die 395 kriegen, hattest du definitiv Stress mit dieser Tastatur. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Dann hattest du den Maximalstress und dafür finde ich den Betrag jetzt nicht gerade großzügig. Das ist meine Meinung. Ja, na gut, das dazu. So, lass uns zu der aktuellen Gerüchtesituation kommen, was die neuen Macs anbelangt. Da gab es ja in dieser Woche auch noch eine ganz starke Wendung, da kommen wir gleich noch zu. Mark Gurman hat mal wieder so ein paar Thesen rausgehauen, meine Güte. Dass dieses Jahr noch neue MacBooks kommen mit M4-Chip, MacBook Pros und ein Mac Mini und der iMac, den einzigen, den wir derzeit haben, der soll auch auf M4 noch dieses Jahr aktualisiert werden. Die restlichen Rechner sollen 2025 aktualisiert werden, sprich der Mac Pro und der Mac Studio, die sollen erst 2025 aktualisiert werden. Und in seinem ersten Statement hat er so einen Cliffhanger eingebaut. Er hatte gesagt, es gibt drastische Veränderungen bei mindestens einem Mac. Und ein paar Tage später, oder ich glaube nur einen Tag später, hat er dann gesagt, dass der Mac Mini ein radikal neues Design bekommen soll. Und dieses Gerücht haben wir ja schon fast so lange, wie es Mac Minis gibt. Der Formfaktor soll sich ändern. Ja. Jetzt könnte man also sagen.
Spätestens seit Apple Silicon und wie gesagt auch gerade Apple TV etc., ja, mit dem einen Redesign, was es da gab, haben wir regelmäßig, oder im Prinzip jedes Jahr die Gerüchte, dass der Mac Mini kleiner wird. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Vorteile das groß bringen soll, wenn du den kleiner machst, weil momentan gerade die Rückseite mit den Anschlüssen finde ich eigentlich schon okay.
Genau.
Was willst du da noch wegmachen? Beziehungsweise wie viel klein und kompakt willst du das Ding machen, ohne dass du da, oder das ist halt an Praktikalität, einfach verliert, ja.
Es wäre das erste Design-Update seit 2010, okay. Mhm. Aber er hat ja auch da eine steile These rausgehauen, das Ding soll so klein werden oder soll den gleichen Footprint haben wie das Apple TV. Mhm. Es soll ein bisschen höher werden, okay. Soll weiterhin aus Aluminium sein, ist natürlich sinnvoll bezüglich der Wärmeabführung, auch okay. Bloß was mir persönlich Bauchschmerzen macht, hoffentlich lassen Sie zum Beispiel den Ethernet-Port dran. Das ist nicht nur für den Endkunden wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so relevant, aber für den Kunden, der die Dinger in Rechenzentren einsetzt, als Server etc. pp., ist natürlich der Ethernet-Port essentiell. Da ist nichts mit WLAN, wenn du mal so 200 Mac Minis in 19-Zoll-Racks reingeklöppelt hast. Das muss natürlich mit Ethernet angeschlossen werden, das Ganze. Und ich hoffe, dass sie nicht den falschen Weg gehen und den Ethernet-Port rausstreichen. Dass man das als Option anbietet, das ist okay. Meinetwegen lass es $100 Aufpreis kosten, aber erhaltet den Ethernet-Port. Das ist wichtig. Und ich glaube, wenn Apple jetzt diesen Port streichen würde, ersatzlos streichen würde, dann würden sie eine Menge Kunden im Business-Umfeld verlieren. Also speziell die Leute, die das im Serverumfeld einsetzen. Gibt ja da eine Menge Beispiele. Mac Stadium zum Beispiel bietet ja Mac Minis in Rechenzentren, an die man sich mieten kann, etc. pp. Und das ist jetzt der größte Punkt, der mir so ein bisschen Sorgen macht. Finde ich, wäre tragisch, wenn der wegfallen würde. Dass das Ding kleiner wird, kann ja letztendlich auch für ein Rechenzentrum nur für Vorteile sorgen, dass man mehr Mac Minis in ein 19-Zoll-Rack bekommt oder in die Serverschränke reinbekommt. Das, ne, das kann ja okay sein. Oder es kommt halt ein zusätzlicher Mac Mini. Dass wir zwei Mac Minis haben, dass aus dem Mac Mini ein Nano wird und dass der normale Mac Mini bleibt, keine Ahnung, möglich. Ne?
Also ich denke alleine, wenn es um die Abgrenzung, sagen wir mal, von der Größe her zum Studio geht, sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Der Studio ist ja doch nochmal größer. Die Frage wäre es technisch möglich mit dem M4 zum Beispiel auf den aktiven oder auf diese Größe an Kühlung, wie es der Studio hat, halt das Kleine zu machen, dass du auch beim Studio auf einen kleineren Formfaktor gehst, dann würde es eventuell Sinn machen, den Mini alleine, um es halt optisch auch abgrenzen zu können, dass du da ans Design rangehst und den vielleicht auch nochmal kleiner machst. Aber aktuell, mein Gott, der Mini hat eigentlich eine so schöne Größe und ist, wie gesagt, auch gerade was jetzt die Anschlüsse betrifft, so gut aufgestellt, dass ich da jetzt nicht um den Grund sehe, klar könntest du, weil Apple Silicon und bla bla bla, den nochmal kleiner machen, aber, oh Mann, ich finde es jetzt nicht unbedingt so überlebensnotwendig, ja.
Ja, ich meine,
da würde ich eher sehen, okay, wenn es technisch machbar ist, ja, vielleicht den Studio noch ein bisschen kompakter machen, aber das ist auch wieder die Frage, inwieweit würde das gerade bei den Ultrachips Sinn machen, da auf Kühlung zu verzichten, selbst wenn sie nicht unbedingt jetzt in der Größe notwendig wäre. Lieber habe ich doch da ein paar Prozentpunkte mehr Spielraum nach oben hin, ja, und bin auf der sicheren Seite bei dem Studio, als dass ich den irgendwo an so ein Minimum-Limit ranbringe und da vielleicht dann wieder in andere Probleme reinlaufe. Dann lassen doch auch lieber so, wie er ist. Und dann, wie gesagt, passt der Mini doch super in das Line-Up. Ja, den muss ich doch nicht nur kleiner machen, weil ich es kann.
Das sehe ich genauso. Ich meine, das Design ist nach meiner Meinung auch zeitlos.
Schreit irgendjemand danach, dass wir einen kleineren Mini brauchen?
Nö. Also ich nicht.
Ja.
Also ich kann natürlich die Idee nachvollziehen, dass man jetzt mal nach 10 Jahren das Gerät designtechnisch verändern möchte. Aber muss man es denn gleich so radikal kleiner machen, das so klein machen wie ein Apple TV? Muss das sein? Keine Ahnung.
Wenn designtechnisch eine Änderung, dann würde ich sagen, gebt mir bitte ein USB-C und ein SD an der Front.
Genau. wie der Mac
das
Studio.
Das wäre für mich schon genug Designänderung.
Ja.
Vor allem, was du da auch wieder, okay, klar, dann kannst du auch wieder sagen, okay, das haben wir beim Studio und wir wollen uns ja da ein bisschen abgrenzen
ja.
Hin halt zu der, auch zu der Klasse, die einfach das Studio abbildet. Wobei ich da wieder sagen würde, ey, fuck it, Freunde, der Studio hat alleine powertechnisch so viel der Mini voraus, ja. Was würde es ausmachen, wenn du dem Mini an der Front ein USB-C und einen SD-Card-Slot gibst, ja? Und wenn du sagst, okay, vom Design her kriegen wir es auf die Front nicht hin, dann vielleicht auf eine Seite, aber doch nicht alles nur stur hinten.
Hm. Ja, zumindest ein SD-Karten-Slot.
Ja, zumindest mal ein USB-C.
Ja.
Gesagt, da kann ich über einen Adapter auch ein vorne nochmal, wie gesagt,
nee, SD-Karte wieder.
Auch gerade ein Mini-SD-Dings da vorne dran machen, okay. Mhm. Aber wie gesagt, wenn eine Designänderung, dann doch bitte hier, vor allem ist es so schlimm, dass der Studio das an der Front hat.
Das sieht gut,
das so scheiße aus.
Das sieht okay aus. Ich gucke ja die ganze Zeit drauf. Ich habe den ja neben mir stehen. Ja, ist okay.
Deswegen macht das doch, alle übernehmt das doch bitte zum Mini hin. Mhm. Anstatt den kleiner zu machen. Ja, vielleicht macht ihr denn noch mal einen Zentimeter schmäler, ja. Oder schneidet nach oben hin noch mal 5 mm ab, ja, von mir aus. Aber den auf Apple TV-Größe bringen, nur weil ich es kann.
Ja, es passt natürlich auch in die aktuelle Gerüchtesituation sehr gut hinein, weil im Moment geht ja bei Apple alles, wenn man der Gerüchteküche Glauben schenken mag, geht ja alles in dieses Miniaturisieren, alles kleiner machen etc. Mhm. Und das soll sich ja in den nächsten Jahren so durch das ganze Portfolio durchziehen, würde natürlich auch dann letztendlich dazu führen, dass der Mac Mini kleiner wird, wenn sie das durchs ganze Portfolio ziehen wollen. Ne? Ja, keine Ahnung, ob man dem Mac Mini damit einen Gefallen tut, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, wie gesagt, du kannst ja ein bisschen was an der Breite einsparen. Wenn du mal überlegst, die USB-A-Anschlüsse, ja, der beim Mac Mini noch weg, ja, hast du auch wieder Platz gespart. Aber dafür würde ich mir dann einfach mehr Thunderbolt-Anschlüsse wünschen.
Ja.
Mach die USB-A weg oder lass es bei 2 Thunderbolt, aber spendier dem Ding doch mal 2 USB-C-Anschlüsse. Und wenn du, wie gesagt, die hinten nicht haben willst und das Gerät ein bisschen kompakter machen willst, dann bring aber mindestens einen USB-C noch nach vorne, ja. Mhm. Wie gesagt, Ethernet bin ich vollkommen bei dir. Lass den bitte drin. Ja, ich nutze den bei mir im Mini ja auch, den Ethernet-Anschluss, HDMI lass bitte auch drin.
Mhm.
Das Netzteil lass bitte auch drin.
Das wird natürlich bei der kompakten Bauform eine Herausforderung,
ja,
ne?
Ja, weil, wie gesagt, jetzt habe ich hier keinen extra Powerbrick außen liegen, sondern kann den direkt anschließen, ist wunderbar, ja.
Hat natürlich auch Vorteile, wenn ich ein externes Netzteil verwende, rein vom Support her gesehen. Wenn das kaputt gehen sollte, einfach nur ein Netzteil dranstecken, neues Netzteil dranstecken und das Ding läuft wieder. Gerade im Businessumfeld kann das Vorteile haben.
Ja, auch wenn du das irgendwo ins Rack stellen willst und dir da das Netzteil halt sparst, alleine auch was die Hitzeentwicklung betrifft, beziehungsweise auch die Versorgung mit Strom, auch nochmal so ein Thema, ja. Klar, kann ich alles verstehen, nur der Mini ist ja eigentlich nicht als Serverrechner gedacht.
Wird aber sehr, sehr weit verbreitet,
ja, klar, als Server gemacht, eingesetzt. Weil er, ja. Klar, weil er halt auch die entsprechende Größe hat, weil man da interessante Lösungen auch machen kann,
ja.
Weil er vor allem kostengünstig durchaus immer noch eine gute Alternative ist. Aber im Prinzip ist er dafür ja nicht gemacht.
Nein, aber ich denke, Apple ist sich dessen hoffentlich bewusst, dass sehr viele Mac Minis als Business-Server-Lösung eingesetzt werden.
Ja.
Und ich möchte ja gar nicht, dass sie können ja ruhig das Ding kleiner schrumpfen, aber lass den Ethernet-Port drin. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Aber gut, das ist jetzt meine Business-Sicht oder meine Business-Brille, die ich aufhabe. Aber auch zu Hause möchte ich keinen Rechner haben, zumindest keinen Desktop-Rechner, der kein Ethernet-Port hat. Also das wäre mir auch schon für zu Hause sehr wichtig.
Mhm.
Weil alle meine Rechner, die stationär verwendet werden, die sind per Kabel angeschlossen, also per Ethernet-Kabel angeschlossen. Naja gut, wir werden sehen, was Apple dabei raus oder da rauswirft. Rauswirft ist ein gutes Thema. Rauswerfen wird Apple wahrscheinlich auch das USB Superdrive. Das ist nämlich derzeit in den Staaten bei Apple direkt ausverkauft. Und ich musste erstmal ganz stark überlegen, Moment mal, das wird noch aktiv verkauft, aktiv vertrieben. Ja, es wird noch aktiv vertrieben und ist immer noch im Apple Store zu beziehen und ist bautechnisch immer noch so, wie es vor ein paar Jahren war. Es kam vor 12 Jahren auf den Markt und es war der Nachfolger vom MacBook Air Superdrive und hat sich seitdem nicht verändert. Immer noch ein fest verbautes USB-A-Kabel, das ist nicht abnehmbar, das ist fest am Gerät vergossen. Man kann es adaptieren mit einem Stecker auf oder mit einem Adapter auf USB-C und das wird auch immer noch betriebssystemtechnisch supported. Aber letztendlich geht man davon aus, dass das Gerät jetzt auslaufen wird. Tja, schade eigentlich irgendwo, ne? Aber okay, ist halt.
Mein Gott, ich habe auch noch eins im Regal stehen, weil das ist schon Jahre her, dass ich das mal wirklich benötigt habe. Ja,
ja gut, es ist ja wozu? Ne? Die Zeiten sind vorbei und es wird Zeit, dass das letztendlich rausgeht. Und mit USB-A, ja, okay, mit einem Adapter dann, das sieht dann auch wieder blöd aus, wenn da so ein Adapter dran hängt und so weiter. Ja,
okay, der aktuelle Mac Mini hat noch USB-A.
Der Mac Studio hat auch noch USB-A, ein USB-A-Port, also. Das ist so. Und an dem USB-A-Port hängt direkt mein Dokumentenscanner dran. Der wird noch verwendet.
Der auch schon Jahre gekommen ist, oder?
Der ist aus dem Jahre 2012 und hat mittlerweile 372.000 Seiten gescannt. Der hat ja einen Seitenzähler drin und läuft hervorragend.
Und läuft und läuft und läuft und läuft. Gab es ja nicht mal Probleme wegen, oder was heißt Probleme, aber
die Pickup-Rollen.
Nicht mal der
Treiber-Update.
Genau, Treiber-Update.
Da sind sie dann wieder zurückgerudert. Es gab dann wieder einen neuen Treiber, in Anführungsstrichen, neue Software, die dann wieder Kompatibilität zu dem Gerät hergestellt. Oder wurde wieder hergestellt, Kompatibilität das, hergestellt genau, wurde.
Das war doch, glaube ich, mal hier so ein bisschen Limbo, ne?
Ja. Aber, genau. Also ich meine, ein Scanner, der letztendlich einwandfrei funktioniert und immer noch eine vernünftige Auflösung hat und für ein reines Dokument ist ja eine Auflösung sekundär. Wenn ich den als reinen Dokumentenscanner verwende, ist ja die Auflösung mehr oder weniger sekundär. Da finde ich es auch schon blöd, wenn man dann das Ding limitiert und die Kompatibilität limitiert. Kann man natürlich verstehen, die möchten auch irgendwann einen Scanner verkaufen. Und die Qualität.
Die können ja ein Treiber-Abo verkaufen.
Wäre eine Idee.
Ne? bringen Sie noch auf solche Ideen. Ja.
Aber es gab ja da auch schon Lösungen, wo dann eine andere Firma, die Third-Party-Scan-Software produziert hat, eine kompatible Scan-Suite rausgebracht hat, um halt auch wieder diesen alten Scanner ans Laufen zu bringen. Hat sich dann natürlich selbst erledigt, da der Hersteller selbst den Support wiederhergestellt hat. Und solange das Ding funktioniert und solange meine Dokumente gescannt werden, sehe ich auch keinen Anlass, zu ersetzen. Alles ist top, alles ist okay. Ich habe dann irgendwann mal bei 150.000 Seiten die Pickup-Rollen ersetzen müssen. Da waren die Gummirollen dann durch, aber das ist ein Verschleißartikel. Irgendwann musste beim Auto auch mal die Reifen ersetzen. Und seitdem läuft der wieder, also ohne Probleme.
Und läuft.
Eines ist klar, der war ja noch nicht kaputt, wenn der denn irgendwann mal kaputt gehen sollte, werde ich mich wahrscheinlich für die gleiche Firma oder für ein Gerät von der gleichen Firma entscheiden. Ja. Weil diese Langzeitergebnisse sprechen für sich. Oder für das Gerät. Ja. So, Superdrive ist tot. Gut. Kommen wir zum nächsten Aufregerthema, was diese Woche schon wieder durch die Apple Watch-Szene getrieben worden ist. Und es ging jetzt nicht generell darum, dass Apple die Apple Watch SE überarbeiten will, sondern die Materialwahl. Da gab es wieder sehr, sehr viel Hate-Kommentare, weil Apple hat angeblich vor, aus der Apple Watch SE eine Apple Watch SE zu machen, die jetzt einen leicht anderen Kundenkreis adressiert. Also sie möchten das jüngere Publikum damit ansprechen. Das ist jedenfalls die Aussage von Mark Gurman. Er meint, dass aus der Apple Watch SE eine Kindersmartwatch werden soll. Da hat er so ein paar Punkte angebracht. Ja, sie wird wahrscheinlich aus Kunststoff sein, obwohl die ganzen deutschen Blogger und die ganzen Journalisten haben natürlich wieder Plastik geschrieben. Plastik, fantastik. Die haben ja wieder diese ganzen negativen Adjektive verwendet. Und die haben gleich, das triggert mich ja derartig. Nur weil es jetzt nicht aus Aluminium ist, nicht aus Edelstahl ist, nur weil es vielleicht aus Kunststoff gefertigt ist, dass es gleich minderwertig ist. Das allererste iPhone war auch nicht aus...
Es ist halt kein Metall mehr. Ja?
Das allererste iPhone war auch nicht aus Aluminium. Zum Beispiel. Hat man da gejammert? Hat man da sich aufgeregt?
Nö. Ja, okay, aber da hat es ja keins als...
Kein Vergleichspunkt, kein Wert. Das ist, wir hatten ja nichts anderes, das ist korrekt. Aber das ist jedes Mal, wenn das Wort Kunststoff auftaucht, dass man das gleich so runterschreibt, so runtermacht, das verstehe ich nicht. Kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Und
ich finde es halt auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit wieder so ein Thema. Klar kannst du sagen, das ist, oder ich gebe davon aus, es wäre wahrscheinlich recycelter Kunststoff.
Ja.
Aber das ist halt auch nochmal so ein Thema, wie würde Apple das angehen? Und in Bezug auf Preis würde ich hoffen, dass die Modelle dann vielleicht auch nochmal etwas günstiger werden würden, weil das dürfte dann von der Herstellung wahrscheinlich günstiger werden als die anderen Modelle vorher. Das wäre halt auch nochmal ein Argument dafür, wenn du sagst, okay, wenn wir es in diesem Bereich positionieren wollen, es da halt auch günstiger produzieren können, dass wir das dann halt auch entsprechend weitergeben, weil auch wenn du sagst, es ist mit das Einsteigermodell und es ist mit die günstigste Version, die wir haben, ist der Preis, um es halt da in diesen Markt zu positionieren, vielleicht dann doch nochmal vielleicht ein Tick zu teuer. Ja. Wobei, mein Gott, Apple hat die Zahlen. Ich denke mal, da wird in dem Bereich viel verkauft worden sein. Gerade im Hinblick auf die Funktionen, die sie bietet im Bereich Find Me. Mhm. Um halt da halt die Position halt auch ständig zu teilen und sehen zu können, wo ist mein Kind? Mhm. In Bezug auf ständige Überwachung und Helikoptereltern nochmal differenzierter zu sehen, aber die Funktion ist halt da. Wie gesagt, wird wahrscheinlich die ein oder anderen Eltern da gesagt haben, okay, dann kriegt das Kind, wenn es halt möchte, halt dann der Apple Watch. Auch da wieder gibt es auch andere Anbieter, die günstigere Alternativen gerade für diesen Zweck anbieten. Es ist halt keine Apple Watch. Ja. So ehrlich muss man auch wieder sein.
Das ist richtig, ja. Aber ich denke, der Hauptgrund wird sein, dass man den Preis drücken möchte und in eine sehr attraktive Preisregion reinkommen will.
Dann bin ich dafür. Weil, wie gesagt, wir haben noch genug andere Modelle, die den Anspruch oder die dann auch das abdecken, dass du halt da Aluminium oder Edelstahl oder was auch immer oder welche anderen Materialien in Zukunft kommen, dann auf jeden Fall abdecken. Und wenn man da, wie gesagt, sich oder das halt auch nochmal günstiger machen kann, ja, und da vielleicht auch gerade diese Entry to diese Barrier to Entry nochmal nach unten bringen kann, warum nicht? Ja. Dann auch gerne mit Kunststoffgehäuse.
Und bis jetzt war es ja immer so, dass du die Apple Watch SE auf den ersten Blick gar nicht so stark oder so schnell unterscheiden konntest zu der normalen Apple Watch. Und ich denke, wenn man das jetzt anders gestaltet, das Gerät, aus Kunststoff fertig, dann hat man auch ganz schnell einen optischen Unterscheidungspunkt. Ob das jetzt der Antrieb von Apple war, ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber dann hat man nochmal auch einen optisch schnelleren Punkt, die Geräte zu differenzieren. Und er hat auch angeführt, also Mark Gurman hat auch angeführt, mit Plastik kann man wesentlich einfacher eine größere Produktpalette aufbauen, was die Farben beanlangt. Mhm. Weil Plastik kann man viel schneller einfärben. Der Aufwand ist viel geringer als bei Aluminium oder bei Edelstahl. Und man kann viel mehr, wie gesagt, viel schneller, viel mehr verschiedene Farben auflegen und da eine größere Farben, Welt aufbauen, was dann angeblich die Kinder eher anspricht als die anderen Farben, die es gibt, etc. Okay, kann man darüber diskutieren, ob das jetzt ein Punkt ist. Allerdings, was ich sehe, Kunststoff ist wahrscheinlich nicht so stabil wie eine Aluminium-Watch oder ein Edelstahl-Watch, kommt natürlich auch drauf an. Aber vielleicht ist es gerade bei Kindern jetzt nicht so gut, das Ding aus Kunststoff zu fertigen, aufgrund der Stabilität. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Keine Ahnung.
Nee. Also das ist gar kein Thema. Gerade in dem, wenn du mal guckst, in dem Bereich, was jetzt Uhren betrifft, die halt, wie gesagt, so die günstigeren Segmente besetzen, ist Kunststoff durchaus weit verbreitet und hat sich da auch zusammen dann mit gummiartigen Armbändern etc. durchaus bewährt. Ja, also da spricht nichts dagegen in Bezug auf Haltbarkeit. Du kriegst auch im etwas höherpreisigen, gerade im Sportsegment, kriegst du nach wie vor Kunststoff-Uhren oder Gehäuse, die aus Kunststoff gefertigt sind. Da spricht nichts dagegen.
Ja. Okay, gut. Dann wird es Apple auch hinbekommen. Gehe ich davon aus.
Definitiv. Okay. Ja, auf jeden Fall.
Gut, also wie gesagt, das ist das letzte Gerücht zur Apple Watch SE. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das Ding deutlich günstiger wird, dass das auch ein großer Kassenschlager sein könnte. Ja.
So, was sich Apple bewusst sein muss, ist, solange es eine vollwertige Apple Watch ist, und wie gesagt, interessante Farben dabei sind und das nicht wirklich irgendwie auch dann nochmal mit Motiven oder so wirklich auf Kit oder auf Kind getrimmt wird, werden auch normale Apple Watch-Käufer zur SE greifen.
Nee, ich hoffe mal, dass sie die Uhr so gestalten, dass man da nicht nur die Kinder mit anspricht, sondern auch die Erwachsenen mit anspricht mit der ganzen Geschichte. Natürlich gibt es wahrscheinlich Farbkombinationen, die eindeutig mehr in die Kinderrichtung gehen, aber man kann da natürlich ein großes Designspektrum aufbauen.
Weil gerade wenn es um Farbe geht, ja, ist es ja immer so eine Sache gewesen, wir würden uns in dem Line-up gerne mehr und vor allem auch kräftigere Farben oder poppige Farben wünschen.
Ja.
Wenn das mit der SE kommt, wird da definitiv auch der eine oder andere Erwachsene mit rumlaufen. Wobei, ob es jetzt wirklich als Kinderuhr oder als Kinder-Smartwatch positioniert wird, von Apple direkt, ist ja die andere Frage.
Ich glaube, wenn sich das auch über den Preis nicht
und die Farben dann ergibt, eine ganz andere Frage. Aber
das würde sich dann, wenn es jetzt einige Editionen oder einige spezielle Modelle gibt, dann sieht man halt eindeutig, das adressiert einen Jugendlichen, ein Kind, allein schon durch die Farbgestaltung. Das wird sich dann wahrscheinlich selbst ergeben durch die Designsprache, ganz klar. Vielleicht gibt es ja auch eine spezielle Snoopy Edition oder was weiß ich, oder eine Mickey Mouse Edition, wo dann auch das Design der Ziffernblätter nochmal in physischer Form am Gerät aufgenommen oder aufgenommen wird, vielleicht das Armband oder was weiß ich, keine Ahnung. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man da spezielle Armbänder rausbringt, etc. Apple hat ja keine Angst davor, verschiedene Armbänder am Start zu haben. Das ist ja Wahnsinn, was Apple mittlerweile an Armbändern am Start hat. Da ist ja für jeden was dabei. Ich möchte wirklich mal ganz dedizierte Zahlen haben, was Apple nur mit Apple Watch Armbändern umsetzt. Das möchte ich gerne mal wissen. Das muss ja ein wahnsinniger Markt sein, sonst würden die sich ja nicht so viel Mühe geben, immer wieder verschiedene Modelle rauszubringen etc. Das ist ja Wahnsinn. Naja, kommen wir zum nächsten Punkt. Apple kannibalisiert sich mal wieder selbst, angeblich. Das sagen die Marktforscher von Computer Intelligence Research Partners. Die haben angeblich herausgefunden, dass das iPad Pro M4 das iPad Air kannibalisiert und das iPad Mini. Gut. Beim Mini wundere ich mich nicht, weil das Ding ist hoffnungslos veraltet. Das ist preislich auch sehr unattraktiv und hardware-technisch ist es auch extrem unattraktiv. Also das Ding würde ich ehrlicherweise derzeit nicht mehr kaufen. Wie gesagt, der SoC ist veraltet und der Preis ist auch jenseits von Gut und Böse nicht zu empfehlen. Also dass das Gerät kaum noch gekauft wird, das kann ich nachvollziehen. Aber dass das aktuelle iPad Air mit M2-Chip auch angegriffen wird vom M4 Pro, das kann ich jetzt nicht so verstehen. Angeblich ist es das OLED-Display, was beim M4 natürlich wesentlich besser ist, keine Frage. Und dass das Gerät so extrem dünn ist. Das sollen die zwei Hauptgründe sein, warum dieses Gerät, das M4 Pro, sich derzeit so gut verkauft. Und das soll auch der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, dass die iPad-Verkaufszahlen so vernünftig gewesen sind oder wieder nach oben gegangen sind. Da hatten wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen, über die Quartalszahlen. Und dass der Preisunterschied nicht ausreicht, dass das iPad Air sich behauptet oder weiterhin die Verkaufszahlen innerhalb der iPad oder innerhalb des iPad-Portfolios sich weiterhin so behaupten kann. Das ist interessant, dass die Kunden bereit sind, zum Teil in der Grundversion zwischen 500 und 600 Euro, je nach Größe. Es gibt ja auch ein 13-Zoll-Gerät und da ist der Aufpreis noch ein bisschen höher, dass die dazu bereit sind, dementsprechend anscheinend ohne mit der Wimper zu zucken, diesen Mehrpreis zu bezahlen. Interessant. Interessant. Hätte ich nicht gedacht.
Meinst du?
Naja, also das Display ist schon beeindruckend und die Leistung anscheinend wohl auch gegenüber einem M2-Chip. Aber das sind halt wirklich Preise, die, wenn man sich dieser Marktforschungsgeschichte anschließen möchte oder wenn man dem Glauben schenken mag, wo den Käufern das mehr oder weniger egal ist und die da den Mehrpreis auf den Tisch legen, das wundert mich so ein wenig. Ja. Weil, ja.
Ja, wobei, ich halte es da wie Steve Jobs, ja, der wurde ja damals zu seinen Lebzeiten ja in einem Interview auch noch gefragt, wegen dem Kannibalisieren in deinen eigenen Produktreihen, ganz am Anfang mit iPhone und iPod oder später ja auch, als sie das iPad fest vorgestellt hatten, wo sie gesagt haben, es ist ja positioniert zwischen Laptop und Desktop, ja, dass da noch ein Markt ist für ein iPad, wo sie auch gesagt haben, haben sie keine Angst, ja, dass sie da, wie gesagt, aufgrund der Geräte dann halt weniger aus einer anderen Kategorie verkaufen, wo er auch gesagt hat, lieber kannibalisiere ich mich selbst, als dass dieser Verkauf halt an den Wettbewerb geht. Und das sehe ich heute nach wie vor noch so. Ja, wenn es so ist, ja, dann sollten, wie gesagt, wenn sie da zu einem M4 greifen, dann sollen sie zum M4 greifen. Du hast das Thema mit dem Mini sowieso schon angesprochen, ja, die Technik ist so alt, ja, da macht es eh keinen Sinn, sich aktuell ein Mini zu kaufen.
Klar. Und
wenn sie dann zu einem anderen iPad greifen, umso besser, ja.
Das ist korrekt, ne? Bloß ist natürlich gefährlich, wenn das so stark das iPad Air schwächt. Ja, ist natürlich kein gutes Zeichen, ne?
Nee, aber das ist hoffentlich auch ein Zeichen für Apple, dass sie da halt an ihrem Line-Up was machen müssen.
Obwohl ich das momentan sehr aufgeräumt finde, muss ich sagen.
Es ist besser geworden, aber wie gesagt, gerade auch was die Modernisierung oder das Update von dem Mini betrifft,
da müssen sie
definitiv was machen.
Absolut.
Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ja, so schwierig, ja, so ein Produkt zu updaten, ist es ja auch nicht.
Das Mini ist, klar, ist ein Sorgenkind.
Du musst da einen Ingenieur mal abstellen, ja, der halt die Platten.
Aber ja, aber ist doch kein Hexenwerk. Mein Gott,
ja.
Ich meine, das ist Apple. Ja. Und entweder ist das Mac Mini, das iPad Mini so fernab der Umsätze und es ist so uninteressant, dass Apple
ja, da keine. Ja, das ist doch wieder so ein Henne-Ei-Problem.
Ja klar, im Moment ist es uninteressant, ja, weil die Leistung nicht stimmt. Das Gerät ist unattraktiv, ja, klar. Preislich, genau, und leistungstechnisch, absolut. Ja.
Und ich muss mir doch auch klar sein, will ich es haben und kümmere mich dann auch drum? Ja, oder will ich es nicht haben, ja, oder ich lasse es schleifen und wie gesagt, ignoriere es einfach. Weil beim iPhone hat man ja auch gesagt, okay, das Mini ist für uns nicht interessant, ja, wir streichen es. Peng.
Ja.
Für den, wenn es jemand kleiner haben will oder so, dann hatten wir bisher noch das SE, bla bla bla. Okay, aber wie gesagt, für uns ist es nicht interessant. Wenn für mich das iPad Mini nicht interessant ist, dann streiche es. Klar kannst du auch nun wieder sagen, ja, wir haben die Nischenanwendungen und es wird nachgefragt hier im Kassensystem oder von dem Bereich oder aber in der Edu, ja, wobei denke ich auch eher weniger. Dafür machen wir das noch da, ja, und da reicht auch die technische Ausstattung, ja, und da legen unsere Kunden, die das kaufen, nicht so Wert drauf. Aber
ja, also für den Edu-Bereich haben sie ja das 10er und da gibt es ja dementsprechend auch Zubehör für das Gerät.
Kann man das nicht vorstellen im Edu-Bereich,
dass das
irgendwo in der POS-Anwendung vielleicht noch interessant ist aufgrund der Größe. Okay, aber würde ich mir auch schon schwer tun, ja, sowas anzuschaffen. Ja.
Ich habe das letztens bei meinem Stamm-Italiener gesehen, der hatte im Bestell, also die Kellner, also das Personal, die hatten iPad Minis. Mac Mini wäre etwas komisch, wenn dann ein Kellner mit einem Mac Mini ankommen würde. Nein, die hatten immer iPad Minis. Und jetzt haben die wohl ein neues System bekommen und auch ein Update bekommen etc. pp. Und jetzt hatten die iPad 10er, also iPad 10er Modelle. Erstens mal günstiger. Ich habe auch gefragt, wieso das? Ja, so viel schwerer ist das Ding auch nicht. Es ist ein bisschen größer, okay, aber wesentlich günstiger, leistungsstärker und ein USB-C-Port. Das iPad Mini der aktuellsten Generation hat, glaube ich, hat auch USB-C. Okay, aber die hatten halt noch das Vorgängermodell ohne USB-C. Und das war nach meiner Meinung auch die richtige Entscheidung, sich für einen 10er zu entscheiden, anstatt jetzt auf dieses aktuell veraltete iPad Mini zu gehen. Ja, keine Frage. Und es ist wesentlich teurer. Du bekommst wesentlich weniger für wesentlich mehr Geld. Ja. Naja. Gut, dann lass uns noch mal zum Schluss über Samsung sprechen. Ich muss gucken, ob das wirklich das letzte.
Wie das Beste kommt zum Schluss?
Das Beste kommt zum Schluss, ja, ja. Und das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, diese Nachricht. Der Samsung-Chef kritisiert Apple-inspiriertes Design, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Vorstandsvorsitzende Jay Lee hat einem Bericht zufolge sich sehr kritisch über die Inspirationen geäußert, die bei Samsung in der Designabteilung wohl in der letzten Zeit verstärkt stattgefunden haben. Ich meine, die Inspiration, das hatten sie schon jahrelang gemacht. Das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber anscheinend hat das jetzt dem Ganzen die Krone aufgesetzt und er kritisiert speziell zwei Produkte. Einmal die Galaxy Buds 3 oder die ganze Serie, die jetzt rausgekommen ist und die Galaxy Watch Ultra. Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass da sehr viel Inspiration stattgefunden hat. Obwohl meine persönliche Meinung ist, bei der Galaxy Watch Ultra hat man ja wirklich nur das Armband farbtechnisch kopiert. Die Uhr an sich hat nach meiner Meinung keine Ähnlichkeit mit der Ultra Watch.
Selbst da würde ich sagen, inwieweit das wirklich Absicht, wie soll ich es jetzt sagen, das auf das Armband, wie gesagt, zu konzentrieren. Ich denke, man hätte im Marketingmaterial da vielleicht einen anderen Fokus setzen sollen als auf das Orange, weil es, denke mal, meiner Meinung nach nicht zu weit hergeholt ist, dass man da in der Presse den Bezug gerade auch von der Farbe her halt zur Apple Watch oder zur Ultra halt sieht.
Logisch.
Die Namensgebung, auch nochmal so ein Thema, musste man die unbedingt Ultra nennen?
Ja.
Also den Bezug oder das Produkt ja, wie gesagt, man kann sagen, klar, um das halt in derselben oder in dieser Kategorie zu positionieren, wie gesagt, ist halt die Namensgebung schon mal gut gewählt, ja. Ob das, wie gesagt, dann wirklich so sein muss, eine andere Frage.
Ja.
In Bezug auf die Farbe, mein Gott, wenn man sich mal auch in dem Galaxy Lineup oder im Smartwatch Lineup mal zurückguckt, ja, bis, ich glaube, selbst die erste hatte ein orangenes Armband. Da wäre es vielleicht nett gewesen, den Bezug zu der Familie einfach herzustellen, dass man im Marketingmaterial dann die einzelne Generation gehabt hätte und, wie gesagt, da den Bezug dann auch zu der alten Smartwatch hergestellt hätte. Mhm. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, als das so alleine einfach stehen zu lassen, weil da, mein Gott, da stürzt sich die Presse natürlich direkt drauf. Ja,
jedes ja, klar.
Stürzt sich da drauf.
Ja.
Und dass das natürlich dann ihm als Chef nicht recht ist, dass man da ständig mit Apple verglichen wird, beziehungsweise da auch in so ein, sagen wir mal, schlechteres Licht gerückt wird, ganz klar, weil sie haben gute Produkte, die auch für sich alleine stehen können, haben über ihr, gerade auch im Smartphone-Bereich, Alleinstellungsmerkmale mit Flip und Fold, die sie da stark differenzieren, die müssen sich da nirgends verstecken. Mhm. Und dann hast du so Produkte, die, wie gesagt, so in der Presse dann auf einmal breit getreten werden. Ja, das kann man einem, glaube ich, als Unternehmens- oder generell ja in der Position nicht recht sein. Ja, weil das muss einfach nicht sein.
Ja, und wenn man dem Bericht Glauben schenken mag, ist er ja auch richtig abgegangen. Also das war wohl ein sehr intensives Meeting, was da stattgefunden hat, und er hat dem Produktions- oder den Unternehmensbereich angewiesen, das Produktdesign demnächst ein wenig zu überdenken oder die weiteren Produktstrategien zu überdenken oder Designstrategien zu überdenken, wie man es auch ausdrücken mag.
Ja, und ich würde, wie gesagt, da dem Marketing-Team auch mal nahelegen, ja, überlegt euch das nächste Mal bitte, muss das oder musste es so sein, dass mit die ersten Shots, die rausgehen, halt dieses Orange zeigen? Beziehungsweise ohne den Bezug halt auch auf unsere Historie einfach zu legen, weil wir hatten Orange auch schon in der Vergangenheit, dann wäre es doch schön gewesen, stellt diesen Bezug her, als das so alleine im Raum stehen zu lassen, und dann halt, wie gesagt, kommt direkt der Vergleich zur Ultra. Das ist halt sowas.
Da hätte man den Slogan bringen können, Orange is back oder so, oder was weiß ich, oder
ja, was auch immer,
altes Modell zeigen können und die dann irgendwas, dass man eine Analogie in die Vergangenheit setzt und da Vergleiche aufspannt, dann wäre das jetzt nicht so rübergekommen, weil die meisten wissen gar nicht, dass es mal Modelle mit orangefarbenen Armband gegeben hat. Ja. Es hat mich nur gewundert, dass im Nachhinein erst dieses Kritisieren gekommen ist. Entweder hat er das gar nicht mitbekommen oder diese Entscheidungen laufen gar nicht über seinen Tisch, oder dass diese Designabteilung
um Gottes Willen, da musst du doch deine Leute haben, ja, die Abteilung.
Naja, aber ich glaube schon, dass bei Apple solche Entscheidungen schon noch über den Tisch von Tim Cook laufen.
Das ist, Apple ist aber auch da nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Die sind ja auch sehr stolz drauf, wie intern die ganzen Prozesse ablaufen, dass, wie gesagt, das relativ kleine Teams sind, ja, die da arbeiten, und dass, wie gesagt, dann halt auch Tim Cook oder generell, ja, die verschiedenen Ebenen da in die Entscheidungen mit eingebunden sind, dass da teilweise noch wie im Startup agiert wird, das schreibt sich Apple da ja auch auf die Fahne, ja, inwieweit das dann für ein Unternehmen der Größenordnung Sinn macht, ja, und Teams dann auch so zu binden, wo du dann sagst, wir haben zwar diese Größenordnung, aber nicht die Kapazitäten, da parallel an 85 Projekten zu arbeiten, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, die sind halt da einfach anders aufgestellt.
Ja, aber gut, Samsung ist auch noch ein wenig diverser aufgestellt, muss man dazu sagen. Ne?
Ja.
Die bauen ja vom U-Boot bis zum PKW bauen die ja so ziemlich alles. Die haben ja Produkte am Start, die es bei uns gar nicht gibt, muss man fairerweise dazu sagen. Also von der Produktbreite und von der Produktpalette ist Apple da wesentlich kleiner aufgestellt, logischerweise. Und von daher kann er natürlich jetzt nicht über jeden Designprozess informiert werden. Der Mr. Lee.
Ja, und wie gesagt, aber klar, dass er da mal sagt, hier Jungs, überlegt euch mal, wie ihr das in Zukunft handhaben wollt.
Ist ja okay, finde ich gut.
Dass man da irgendwo eventuell auch designtechnisch nah dran ist. Mein Gott, ein Smartphone ist ein Smartphone, ja. Das ist ein schwarzer Klotz, ja, und Ende Gelände. Oh. Heutzutage ist so alles nur noch Display. Bis auf, es ist rechteckig, klar, das eine ist vielleicht ein bisschen schmäler und länger, das andere ist ein bisschen breiter und kürzer, okay.
Ja.
Aber viel mehr unterscheiden die sich einfach nicht mehr. Ja,
ja halt so. Du kannst Kleinigkeiten verändern. Das du ist kannst ein
Stück Glas und Ende Gelände. Ja,
das Kantendesign kannst du halt verändern. Du kannst die Materialien. Das
ist halt so kleine designtechnisch. Aber wie gesagt, in der Regel, wenn das Ding aus ist und auf dem Tisch liegt, sehen die sich halt alle sehr ähnlich. Ja.
Ja,
wer hat denn bitte heute noch einen großen Button auf der Front? Ja, wir sind da aus. Irgendwo, wie gesagt, ist das ausdesignt. Unterscheiden sich noch kleine Merkmale. Da sind auf der einen Seite vielleicht 3 oder 4 Tasten, ja, auf der anderen Seite gar keine oder 2. Ja, du hast da nochmal die Rückseite mit den Kameramodulen, die sich unterscheiden. Genau. Aber wenn die, wie gesagt, mit dem Display nach oben irgendwo am Tisch liegen, sind die alle sich sehr ähnlich. Gerade wenn sie aus sind, ja.
Wenn sie aus sind, auf jeden Fall, ja.
Okay, dann halt nochmal Always-on-Display, nochmal die andere Frage. Mhm. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Unterscheidungsmerkmal. Aber ansonsten sind wir da mittlerweile, denke ich, bei Smartphones so mit fast am Ende dessen, was das Design betrifft, angelangt.
Und bei Apple wiederholt sich dann auch immer mal wieder eine Designsprache, dann werden sie wieder mal ein bisschen eckiger, dann wieder mal abgerundeter. Genau, das ist immer so ein Hin und Her, aber im Prinzip hat sich da die letzten Jahre nicht grundlegend was verändert vom Design. Apple hat so irgendwo ihre Designsprache gefunden, die sich dann immer mal wiederholt. Gut, jetzt haben sie die Dynamic Island als Designmerkmal, aber auch nur auch nur, wenn es eingeschaltet ist. Und sonst sind die Geräte
sehr, sehr ähnlich.
Sehr ähnlich.
Deswegen hätte man ja eigentlich meinen können, dass diese ganze Sache mit Fold, und ob das, wie gesagt, jetzt wie ein Fold oder wie ein Flip ist, mal dahingestellt, dass das halt nochmal so der nächste Schuss ist, ja. Ja, aber ja, klar, der Markt, oder die Geräte sind da, mehr oder weniger, ja, aber der Player ist ja im Prinzip Samsung. Hm. Ich denke mal, da könnten sie mehr draus machen.
Angeblich.
Die machen zwar viel draus und sind ja da auch groß am Werbung machen und Kram, aber da ich glaube, marketingtechnisch ging da noch ein bisschen mehr.
Mal gucken, was Apple bringt. 2025 soll es ja soweit sein. Bin ich gespannt.
Ja, da können wir alle gespannt sein.
Ja.
Vor allem, was es halt für den Markt generell
bedeutet,
wenn Apple wirklich damit kommen sollte, wird das dann so quasi diese zweite Initialzündung nochmal werden. Weil wir hatten ja gerade am Anfang, sind relativ viele gerade in China drauf aufgesprungen. Jetzt ist da gerade, wie gesagt, der Markt wieder, nicht der Markt, aber die Anzahl der Anbieter ist wieder ein bisschen geschrumpft. Das ist halt die Frage, wenn Apple kommt, wird das halt nochmal so eine zweite Initialzündung einfach werden und wird das dann im Prinzip das zukünftige Design werden. Wobei, was willst du denn da groß am Design noch ändern?
Ja,
ein Fold oder ein Flip ist ein Flip, ist ein Fold. Ja.
Du kannst halt nur revolutionär sein, in Anführungsstrichen, oder evolutionär sein, wenn du das Ding dünner machst als die Konkurrenz. Und das ist die nächste Herausforderung, die Dinger dann halt sehr dünn zu bekommen. Und da finde ich halt den Ehrgeiz angebracht, weil so ein Fold, wenn du das zusammenklappst, ist natürlich schon sehr dick. Und da würde ich es natürlich sehr toll finden, wenn man das sehr, sehr dünn gestaltet. Aber das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, das Ganze sehr dünn hinzubekommen. Mhm. Deswegen finde ich die Fold-Geräte sehr interessant, technisch gesehen, aber wenn das Ding zusammengeklappt ist, ist mir das Ding einfach zu dick.
Ja, vor allem, du hast ja immer noch Problematik, du willst ja auch im zugeklappten Zustand noch was mit dem Gerät anfangen können. Dieses Display, wie gesagt, im geschlossenen Zustand ist für mich immer noch so ein Problem, was, glaube ich, noch kein Hersteller wirklich abschließend gelöst hat, weil du auf der Innenseite und Außenseite das Display hast, was natürlich auch die Möglichkeiten, was du im Hinblick auf die Dicke dich ja auch nochmal einschränkt.
Ja. Weil
zumindest mal auf dieser einen Seite fehlt dir ja der Platz, klar, kannst du Elektronik rein, auf der anderen Seite Batterie etc. Aber das schränkt natürlich die Möglichkeiten, die du da hast, auch nochmal ein. Und das ist auch was, was ich nicht wüsste, wie Apple das lösen will, ja. Von daher.
Ja, schwierig. Ob jetzt die Entscheidung so gut ist, auf der Außenseite auch noch ein Display zu haben, darüber kann man natürlich diskutieren.
Ja, du willst das ja auch nicht nur nutzen können, wenn es aufklappt. Das ja. ist halt so die Idee, die du ja einfach hast. Und ob du, dann hast du ja, oder guck auch mal gerade im Flip-Bereich die Entwicklung an mit dem kleinen, oder generell bei dem Formfaktor, kleineres Display, größeres Display, noch größeres Display. Irgendwann hast du den Punkt auch wieder erreicht, wo du dann sagst, warum muss ich es noch aufklappen? Und dann bist du wieder beim alten Smartphone-Design.
ja.
Das sind halt alles immer so Sachen, ja, wo willst du dann die Grenzen dann auch wieder ziehen, ja, zu den Möglichkeiten oder der Nutzung im geschlossenen Zustand zu dem geöffneten. Da finde ich, wie gesagt, den Formfaktor wie ein Fold dann wieder ganz interessant, weil du einfach ein großes, wirklich großes Display dann hast. Nur, warum sollte ich dann außen so ein vollwertiges Display haben? Was ja im Prinzip wieder mein bisheriges Smartphone im Prinzip dann ist. Es gab ja dann auch schon wieder Überlegungen mit, wie heißen die monochromen Dinger nochmal?
Ich weiß, was du meinst. E-Ink.
E-Ink. Das war ja auch schon, wurde die, sagen wir mal, ein normales Smartphone hattest und hast die Rückseite ja, ersetzt durch ein E-Ink-Display, um da halt Always On zum Beispiel abzubilden auf der Rückseite. Wurde dann auch wieder gesagt, ja, okay, aber dann habe ich da mein E-Ink-Display und habe da, das sind ja immer so die Kompromisslösungen, die du hast. Deswegen, also da bin ich echt gespannt, wenn Apple wirklich mit einem Foldable kommen sollte, ja, wie sieht da die Lösung aus? Wird es überhaupt eine neue oder eine interessante Lösung sein oder ist es im Prinzip nur ein Fold? Nur halt von Apple.
Ja,
Flip, je nachdem, Flip, für was sie sich halt entscheiden.
Die letzten Gerüchte waren ja, dass es ein Flip, eine Flip-Kopie sein soll, in Anführungsstrichen Kopie, aber inspiriert vom Flip, das waren ja die letzten Gerüchte.
Aber ich kann mich da immer nur wiederholen, im Smartphone-Bereich bin ich nach wie vor der Meinung, ist es eigentlich eine Nischenlösung und sie macht eigentlich wesentlich mehr Sinn im Tablet.
Ja, obwohl diese Nische hat sich ja sehr, sehr groß erweitert. Ne? Also Samsung hat da ja nun wirklich sehr viel in den letzten Jahren gemacht und es soll ja in China sehr, sehr, sehr beliebt sein, das Ganze, und sehr weit verbreitet
sein. Ich denke mal, generell im Foldable-Bereich ist es halt, gerade weil es halt auch ein Flagship-Device ist von einem durchaus auch Premium-Hersteller, hat es seinen Markt gefunden.
Na, ich meine, generell klappbare Geräte sollen in China ein ganz anderer Markt sein als bei uns hier in Europa.
Ja, da ist ja
auch
der Markt nochmal anders besetzt als bei uns. Eben. Da gibt es ja auch nochmal günstigere Angebote etc. Ja. Das ja von einigen Herstellern, die den Weg einfach nicht hier rüber auch finden.
Klar.
Aber allein, wenn es nicht wirklich dann nochmal diesen zweiten Push kriegen sollte durch Apple, ja, und dann diese Geräte auch den Weg in den Westen finden und die Preise dann auch entsprechend günstiger sind, wird es, denke ich mal, schwierig, da ein Massenprodukt zu werden, weil die Vorteile, die du hast mit dem größeren Display im aufgeklappten Zustand, wiegen nicht unbedingt den Preisvorteil auf gegenüber einem konventionellen Smartphone.
Das ist richtig, ja.
Und das ist ja auch die Problematik, die du aktuell hast, wo du sagen, ja, du kriegst ein Smartphone für 50 Euro von irgendeinem günstigen China-Hersteller. Wie willst du so einen Preis toppen, ja?
Ja, so ist es.
Das ist halt die Problematik, die du da einfach hast. Also muss es über irgendeinen Mehrwert-Nutzen, mein Gott, haben wollen Faktor einfach sein. Vielleicht wird es auch wirklich so ein Premium-Produkt einfach bleiben in Zukunft. Und wie die Fablets damals halt seinen Markt einfach finden und irgendwann wird es vielleicht dann über die Masse, ja, und über die Entwicklung, die einmal stattfindet, vielleicht das Smartphone, wie wir es heute kennen, ersetzen. Weil wenn wir mal gucken, ja, heutzutage, unsere Smartphones sind ja im Prinzip Tablets,
ja,
wie wir es früher hatten.
Ja.
Vielleicht wird diese Entwicklung auch einfach im Foldable-Bereich stattfinden, aber das wird definitiv noch dauern. Und ich denke, es wird einfach auch den Push von Apple benötigen.
Ja, klar.
Weil wenn Apple kommt, ja, wird es nochmal eine Tür aufmachen.
Klar.
Egal, wie man jetzt dazu stehen will, ja, und Apple und die kommen so spät und bla bla bla, aber trotzdem wird es nochmal entsprechend einen Push für den Markt an sich bringen. Das war bisher immer so mit dem, was sie gemacht haben. Mhm. Von daher wird es da, denke ich mal, bei einem Foldable nicht anders sein.
Mhm. Davon ist auszugehen. So ist es. Gut. Ich würde bald sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen.
Ja, trotz Sommerloch, genau.
Kein Gadget, kein Werbepartner.
Das auch, ja, genau, das auch.
Ja. Obwohl ich möchte jetzt ja nicht jammern, es ist ja normal, dass im Sommer die Werbepartneraktivitäten etwas eingeschränkt sind. Es gab ja andere Podcast-Kollegen, die so ein bisschen ins Kissen geweint haben. Das bringt ja nichts. Wir müssen da durchs Sommerloch, also von daher.
Ja, vor allem von uns ist es ja auch nicht gewohnt, dass wir jede Folge irgendwie vier Werbepartner drin haben.
Nein.
Das ist ja bei uns schon immer selektiv gewesen, also von
genau.
daher.
Nein, ist ja, für den Hörer ist es ja okay, wenn da kein Werbepartner drin ist. Das ist ja nur unser Problem.
Es kommt halt immer darauf an, auf den Werbepartner. Es kann ja durchaus, wie wir es in der Vergangenheit auch schon hatten,
für
den Hörer auch interessant sein.
Wir versuchen es zumindest, interessante Partner an Land zu ziehen.
Wie gesagt, man muss nicht die 23. Matratzenwerbung irgendwo drin haben.
Ja.
Aber wie gesagt, wir waren da schon immer sehr selektiv und versuchen darüber hinaus in gewissem Maße ja auch einen interessanten Partner zu haben, beziehungsweise auch einen Mehrwert für den Hörer zu schaffen. Also von daher.
Ja, wir erzählen ja jetzt nicht in jeder Folge, wie toll ein VPN-Dienst ist und wiederholen uns jedes Mal. Das finde ich auch immer sehr lächerlich, irgendwelche Podcasts permanent einen VPN-Anbieter.
Ja, wenn das 10 Sekunden sind, dann ist es
ja. Ja, das sind nicht nur 10 Sekunden, schon.
Ja, ich sage, wenn es sich in dem Rahmen halt bewegt, ist es ja auch wieder in Ordnung. Dann kann man auch hier oder könnte man auch jemanden haben, der halt mal so ein ganzes Jahr einen irgendwie unterstützt, wenn sich das halt in dem Rahmen bewegt.
Klar.
Jede Sendung eine halbe Stunde dann über dasselbe Produkt zu labern, weiß ich auch nicht.
Nein, eine halbe Stunde ist es dann ja nicht, aber.
Nein, aber
alles,
ich meine,
was schon,
im übertriebenen Sinne, ja.
Weil irgendwann hat man die Feature-Liste abgearbeitet und irgendwann weiß man, was der Partner kann oder was er nicht kann.
Genau. Ne?
Das ist halt so.
Ja.
Und dann wird es halt langweilig. Aber okay. Das muss jeder Podcaster selbst für sich entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Ich finde es halt,
Ist
ja nur meine persönliche Meinung, es ist ein bisschen nervig, wenn man dann permanent den gleichen Werbepartner hört. Das, vielleicht, weil es auch mein eigener Anspruch ist, deswegen versuchen wir auch immer ein wenig Abwechslung in unsere Werbepartnerlandschaft reinzubringen. Ja. Vielleicht machen wir uns das einfach auch zu schwer. Ja, das kann auch sein.
In gewissem Maße, ja.
Ja.
Das ja, aber mein Gott, wir wollen es ja nicht anders.
Genau, wir wollen auch die Hörer nicht nerven, deswegen machen wir das.
Ja, wir nerven so schon genug.
Das kann man auch so sehen, da hast du recht, ja. Aber wenn ich mir die Downloadzahlen anschaue, dann scheint es nicht so zu sein. Also von daher.
Ganz so schlimm ist es
nicht. So ist es, genau.
Ja. Okay, gut. Aber bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden.
Ach, das haben wir die ganze Zeit schon gemacht.
Hals und Beinbruch oder wie auch immer.
Um Gottes Willen, das muss nicht sein.
Genau.
Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht und wir nicht im Laufe der Woche schmelzen, schwimmen etc. Es soll ja nochmal sehr warm werden.
Ja, genau.
Dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau. Bis dann.
Also bis dann. Tschüss.
Ja. Tschüss.